Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Staffel 7. Max. Episode 1. Nur die Maus beschwert sich. In dieser Staffel geht es natürlich um Max. Man trifft ihn oft bei oder in der Nähe von Harrys Bude, wo gerettete Lebensmittel verteilt werden und wo er viel mithilft, ein wichtiger Teil des Teams ist. Auch sonst sieht man ihn oft hier im Quartier. Manchmal ist er am Jonglieren oder auch Blödsinn machen, die Passanten auf die Schippe nehmen. Eine Art Clown, ein Straßenclown. Das macht er meistens im Vorübergehen, ohne sich auf eine Art imaginäre Bühne zu stellen. Es passiert en passant. Und das kann ein bisschen irritieren, auch weil er die Leute gerne etwas schräg anspricht und bei diesen Begegnungen nicht unbedingt erwartbares Verhalten und Kommunizieren anbietet. Nicht, dass er sie verarscht, um es salopp auszudrücken. Und er führt sie auch nicht vor. Er führt es sich vor. Hier jetzt eine Annäherung an seine Geschichte und was ihn veranlasste, auf der Straße zu leben, beziehungsweise im Wald.
Du warst schon sowas wie ein Waldläufer, oder?
Ja, was heißt Waldläufer? Am liebsten hätte ich gesagt Stadtindianer. Aber ja, ich mag den Wald. Zum Beispiel, ich muss zu Hause immer einen Fernseher anmachen, damit ich mir nicht alleine vorkomme. Das geht natürlich nicht im Wald. Im Wald ist immer ein Zeitpunkt gewesen, wo ich einfach nicht geredet habe. Ist mir aufgefallen, wo ich das erste Mal Besuch hatte hier in meinem Lager. Und ich vor viel geredet habe und ich gemerkt habe, dieses ganze anstrengende Reden habe ich gar nicht. Ich war hier alleine und leise. Ich habe nicht gesprochen. Ich habe gepfiffen und Geräusche gemacht in Form von, man hört das Holz knacken, das Feuer machen. Das nimmt mir ja schon das, aber halt ohne Sprache. Ja.
Was schade ist, dass man so sehr den Verkehr hört, gell?
Ja, es wird nachts auch leiser. Und ich glaube, du findest gar keine Stelle, wo du nicht Verkehr hörst. Das wird das Geräusch Nummer eins sein, was man noch wahrnimmt in unserer Welt. Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich also wirklich irgendwo war, wo ich nicht Autos hören tue. Und das ist auch tatsächlich das Geräusch, das am 24.12. um 23.30 Uhr noch hier ankommt, wie unten an der Tankstelle ein Auto dran vorbeifährt.
Wie war dein Weihnachten hier?
Regnerisch, leichter Nieselregen. An dem Abend war mir der Schlafsack aus der Hängematte gefallen und das Fußende vom Schlafsack war nass. Das heißt, ich habe bloß so halber im Schlafsack geschlafen, auf dem Boden. Warum ich das gemacht habe, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber war nicht so die allertollste Nacht. Aber auch okay.
Was für Begegnungen hast du hier gehabt?
Unterschiedliche. Ich glaube, die erste war ein Labrador, der mein Frittierfett leer geschlabbert hat, weshalb er sich den Magen auspumpen lassen musste. Ich habe der Besitzerin, der Halterin, 2 Wochen später versprochen, dass ich meinen Fetttopf ab sofort vom Boden weglager. Fand ich auch sehr tough, dass sie mich einfach anspricht. Also ich kletter hier die Steine hoch und sie läuft mit ihrem Hund unten dran vorbei und fragt, Junge, ist das ihr Lager? Weil mein Hund. Ja, das war, glaube ich, die allererste. Und die Polizei war noch eine sehr eindrückliche. Also als erstes liegt ein Zettel im Lager vom Ordnungsamt, dass ich das Lager räumen sollte. Ich gebe dann meinen Namen und meinen Geburtsort und mein Geburtsdatum an, dass die Polizei auch ja recherchieren kann, mit wem sie es zu tun hat. Und sagt dann, dass ich das Lager nicht räumen kann. Sie versuchen mich dann tatsächlich auch die Polizei danach noch 2-3 Mal zu finden. Wobei sie ein Kuscheltier in meine Hängematte legen, das nicht mein Kuscheltier war. Und ich aus, sie sind in meine Privatsphäre eingetreten, Dummheit, ein Küchenmesser im Kuscheltierkopf hinterließ. Sodass, also sie fand mich dann sehr, sehr gefährlich. Sie kam dann nachts um 10:30 zu fünft. Ich glaube mit Maschinengewehr, auf jeden Fall mit Waffen. Ich habe hinterher auch gemerkt, mit all meine Küchenmesser aus dem Lager entfernt, bevor sie mich geweckt haben. Ja, dann haben sie mich nachts geweckt und nachdem ich da in meiner Hängematte, haben sie dann gefragt, soll man ihnen vielleicht leuchten, kann man ihnen helfen? Und dann haben sie mir geleuchtet, dass ich meine Schlappen gefunden habe. Und dann stand ich da in meiner rosa Schlafbuchse im Unterhemd in meinen Crocs-Schlappen und habe erstmal einen guten Abend gewünscht. Und dann ja, haben die sich abgeklärt, dass ich keine Gefahr für mich oder andere bin. Und dann wollten sie wieder gehen. Und dann habe ich mit denen so ein bisschen rumgejuxelt, dass ich mich ja jetzt viel sicherer fühlen kann im Wald. Und dann war es das eigentlich auch schon. Dann sind die wieder nach Hause gegangen.
Ja. Bekommt man keinen Platzverweis?
Oder natürlich, die ordnen mir an, dass ich das Lager räumen muss. Ganz klar. Das, so wie sie mir auch mein Marihuana abnehmen müssen, wenn sie es sehen oder mussten, wenn sie es sahen. Das ist einfach faktisch so. Aber naja, die wissen ja auch, dass ich einfach da bleibe und ich bin einfach fast ehrlich genug in dem Moment, denen zu sagen, dass es mir ja wirklich auch leid tut, aber dass ich für morgen nicht woanders hingehe. Sie sehen, ich habe mir hier ein Lager eingerichtet. Meine Thesen, warum ich mein Leben führe, wie ich führe. Und die finden sie, glaube ich, gar nicht so unverständlich. Sie lassen einem so Spielräume wie, sie werfen mir vor, dass ich ja Bäume fäll, um Feuer zu machen. Wir wissen beide Seiten, dass das verboten wäre. Und ich sage, nein, ich sammle bloß das Holz, das auf dem Boden liegt. Das ist nämlich die Grenze mit, jeder darf Holz auf dem Boden sammeln. Du darfst aber Holz nicht einfach fällen. Dass ich eigentlich gar kein Feuer im Wald machen darf, darüber sprechen wir nicht. Sondern wir sprechen über die Grenze, fällst du Bäume? Und ich sage, nein, dann würde ich nie. Ich halte mich an Ordnung und Gesetz, ich sammle bloß Holz vom Boden. Das Ganze aber im Rahmen von, hey, Feuer machen ist eigentlich verboten im Wald. Aber die fanden es okay, dass ich mich hier nicht zu Tode sauf und erfrieren werde. Die müssen weder mich aus dem Tod aus dem Auto noch aus dem Wald rauskratzen. Das ist nämlich den Scheiß, den du als Polizist machen musst. Du bist für die Sicherheit zuständig. Und wenn es schief geht und Menschen sterben, sieht es hässlich aus und die müssen dahin. Das wollen sie nicht. Das passiert nicht. Das klären sie ab, persönlich, so Angesicht zu Angesicht. Und was sollen sie dann machen? Dann freuen die sich auch, dass sie nach Hause gehen dürfen und Feierabend haben.
Die Frau mit dem Hund war die eine, die dich besucht hat.
Die einzige, die mich angesprochen hat. Ich glaube, es gab mehrere Hunde, Walker, die wahrgenommen haben, dass da oben irgendeine Plane ist und irgendjemand regelmäßig vorhanden ist. Aber es, naja, du lässt ja auch den Obdachlosen in der Innenstadt liegen. So lässt du den hier im Wald natürlich auch liegen.
Der Wald, von welchem hier die Rede ist, befindet sich im Süden der Stadt, unterhalb von Degerloch. Teilweise gibt es recht steile Abschnitte. Hier fährt auch die alte Standseilbahn hinauf zum Waldfriedhof. Aber es ist kein klassisches Naherholungsgebiet. Es gibt keinen Spielplatz oder Biergarten. Alles in allem ideal für einen Waldbewohner, der nichtsdestotrotz auch mal schnell in die Stadt möchte. Doch zunächst nochmal auf Anfang. Wer ist Max überhaupt? Wie kam er hierher?
Ich bin der Max, ich bin 38 aus Stuttgart. Ja.
Was müsste man noch wissen von dir, wenn man dich so auf die Schnelle irgendwo kurz kennenlernen möchte?
Ich bin Bürgergeldempfänger, bin aber nicht untätig, sondern versuche mit meiner Lebenszeit zum Beispiel Lebensmittel zu retten und mache eine Umschulung zum Jongleur. Also diese Umschulung benenne ich halt so, weil es die Sprache ist, die ich bei im Amt erwarte. Einfach um dem entgegenzukommen, dem Konzept, dass man mit seiner Lebenszeit ja Geld verdienen muss und fleißig sein muss. Oder ich bin in einer Verbraucherinsolvenz. Für mich macht es jetzt einfach erstmal nicht so viel Sinn, mein Leben danach auszurichten. Und ich finde es auch nicht sinnvoll und möchte es auch nicht mehr danach ausrichten. Und um mich elegant da langsam rausschleichen zu dürfen, nenne ich das Umschulung. Also es gibt Weiterbildungskurse und auch Schulen, Clownsschulen bestimmt. Aber also es ist ja was, was man selber oft genug machen muss, damit man es kann. Ich glaube, dass es vom ersten Mal bis auch zum Ende einfach ein Nicht-Können ist auf meiner Ebene und es die zweite Ebene gibt, was ich andere sehen lasse oder auch nicht. Und das macht nachher den Auftritt aus. Aber jeder Jongleur, der dir eine perfekte Routine zeigt, ohne den Ball runterzuschmeißen, kennt seine eigenen Grenzen und weiß, wo er den Ball auch runterschmeißt. Das ist für ihn ja auch bloß eine Auswahl der Ansicht sozusagen.
Alles noch etwas rätselhaft. Zum Beispiel seine Aussage als Tätigkeit, Lebensmittel zu retten, Da kommen wir später noch dazu, das hat nämlich mit Foodsharing zu tun. Aber auch die Sache mit der Umschulung und den damit verbundenen gesellschaftlichen Konzepten wird gleich nochmal genauer erläutert. Zunächst mal ein Blick auf seinen Background, seine Herkunft und auf seine Einstellung zur kapitalistisch-ökonomischen Ausrichtung unserer Gesellschaft, zu den Zwängen, die unser Leben bestimmen.
Wahr ist, dass man Geld nicht essen kann. Und zwar ganz egal, welche Menge du auf der Bank nennst. Ich habe es gerne umformuliert in, dass die Scheine nur ganz kurz brennen im Wald, die bringen mir gar nicht so viel und die Münzen, die brennen gar nicht. Weil ich habe 5 Monate im Winter draußen geschlafen und Feuer war einfach ein wichtiges Element, deswegen konnte ich Geld mit Feuer gleichsetzen. Ist ja auch Kohle. Ja, ich hatte ja immer genug Geld zur Verfügung. Dadurch, dass ich mit einem reichen Elternhaus im Endeffekt ja aufwuchs. Gleichzeitig von denen ja auch immer vorgeworfen kriegt, ja, man muss ja auch alles. Und so ein Paradoxum ist, nicht Geld verdienen zu müssen, um ein finanziell ausgeglichenes Leben führen zu können. Und dann das drüber hinwegnehmen, dass das Klarinette spielen kann ich ja jetzt. Egal, ob meine Eltern mir vorrechnen, wie viel monetäres Geld es wert ist oder auch nicht. Und sich zu trauen, mit jemand zu singen, ist immer noch so schwierig oder auch nicht schwierig. Egal, wie reich ich bin oder wie viel Geld ich verdiene. Ja, ist sehr ambivalent. Weil ich glaube, ich könnte auch nicht sagen, das ist so unwichtig, wenn wir nicht so reich wären. Sind in einem der reichsten Länder, in einem der reichsten Städte. Es gibt hier so viel im Überfluss, nur deshalb kann ich ja sagen, das ist gar nicht so wichtig. Ich habe tatsächlich einfach den finanziellen Ausstieg gemacht, habe mich nicht erpressen lassen aufgrund von finanziellen Schulden. Also ich musste jetzt halt einfach diese Verbraucherinsolvenz durchmachen, mir das selber irgendwie drauf schaffen, dass man mich wieder entschuldet. Ja, man kann als Tier überleben und die Erfahrung zu machen, dass es, wenn man der Meinung ist, dass man Tier ist und Geld nicht essen kann, dass man das echt auch machen kann. Wir leben in so einer reichen Stadt. Das Konzept von ich bleib freundlich und höflich meinem Gegenüber hat gereicht, um zu überleben. Es hat hier so viel überflüssig auch, dass wenn man einfach freundlich und höflich geblieben ist, also ich habe gut gelebt. Im Vergleich zu vielen anderen Menschen auf dem Planeten wahrscheinlich, ja.
Anstelle geregelter Erwerbstätigkeiten, mithilfe von Höflichkeit und bei reduzierten Ansprüchen ein paar Überflüsse der Wohlstandsgesellschaft abzuschöpfen, das ist seine Überlebensstrategie. Und gleichzeitig eine Strategie zur Entkopplung von den Zwängen der Konsum- und Leistungsgesellschaft.
Ja, ich habe tatsächlich eine ganz klassische Ausbildung abgeschlossen. Ja. Verfahrenstechnologe gelernt. Verfahrenstechnologe in der Futtermittel- und Mühlenindustrie ist der Fachausdruck. Also ich bin Müllermeister, kann Haferflocken herstellen und Mehle mahlen. Das wäre mein erlernter Beruf, ja. Ich habe tatsächlich beim branchengrößten das höchste Gehalt, die meisten Urlaubstagessätze, den optimalsten Schichtarbeitsplan. Ich hatte alles und fand es trotzdem scheiße und bin auch einfach depressiv geworden. Über die Arbeit, über das Arbeitsverhältnis, über die Schichterei. Hatte Sekundenschlaf auf der Autobahn und habe meins und das Leben anderer einfach für eine Arbeitszeit aufs Spiel gesetzt. Und da war ich sehr unzufrieden mit und es war auch sehr dumm, wenn man hinterher drüber nachdenkt. Ich habe da einfach fahrlässig in Kauf genommen, dass jemand stirbt, wenn ich mit 150 in ihn reinkrach. Das war nicht cool. Deswegen habe ich das auch ziemlich als erstes aufgegeben. Ja, bevor ich dann andere Finanzen aufgegeben habe. Macht einfach nicht so viel Sinn, seine Lebenszeit auf einer Schicht zu verbringen in einer Mühle, wo man echt eigentlich bloß eine Zahl von irgendeinem Vorgesetzten ist und dafür dann irgendwie krank werden, seinen Schlafrhythmus aufgeben. So, das ist einfach nicht so cool und macht nicht viel Sinn.
Ist das das, was du noch mal dir vorstellen könntest in einem anderen Kontext?
Nö. Der Beruf ist wahnsinnig spannend und bietet viel theoretisch, praktisch entweder bucklige Arbeit oder halt nicht sinnvoll. Von daher, nee, ich werde in Zukunft, wenn ich wieder Geld verdiene, nicht damit. Nee.
Aber es ging nicht direkt von der Mühle und der buckligen Arbeit in den Wald.
Ich habe auch die letzten 1,5 Jahre als Hausmann im Endeffekt gelebt. Die Partnerin hat das Gehalt heimgebracht und ich habe mich um die Tochter, um die 3 Pferde, den Hof gekümmert, Kokos-Himbeertorten gebacken und zum Blödsinn, was man halt macht als Hausverantwortlicher. Ja, und war da schon nicht mehr arbeiten.
Das heißt, zu so vielen anderen Geschichten, die ja oft mit Drogen oder irgendwelchen handfesten, nenne ich es jetzt mal, ohne dir das irgendwie jetzt absprechen zu wollen, Katastrophen zu tun hat. Bei dir war es wahrscheinlich auch eine Form von Katastrophe. Aber stimmt es, dass du vielleicht mehr so fast das erfüllst, was man als Aussteiger bezeichnen könnte?
Ah, ist auf jeden Fall ein großer Faktor drin von Aussteigen, weil ich ja tatsächlich einfach versuche, der Gesellschaft die Zunge rauszustrecken und zu sagen, ja, aber ich esse kein Geld. Und sie lieber schockiert damit, dass die halbe Pizza, die jemand übrig gelassen hat, ja immer noch eine halbe Pizza ist. Naja, gibt Leute, die müssen Steine runterschlucken, damit das Hungergefühl nicht groß ist und uns ist nicht mal bewusst, dass wir das Gras essen können und haben noch mehr Nährstoffe davon. Und wir müssen ja wirklich kein Gras essen. Es wächst überall Pfefferminze, Hagebutte, Äpfel, Brombeeren, Stachelbeeren. Also jeder dritte Baum in Stuttgart ist essbar, gefühlt. Von daher ja, diese Abstrusität habe ich eh noch nie verstanden. Und dann einfach das zu leben, der Sparkassenmitarbeiterin zu sagen, ja, ich werde Ihnen die 6.000 Euro nicht zurückzahlen, edgy badgy. Es tut mir leid, haben Sie ein schönes Leben.
Du hast jetzt scheinbar ja einen ganz guten Background gehabt. Und da ist es vielleicht auch einfacher, als wenn man sowas nie hatte, oder?
Ja, wahrscheinlich ist es eher so die clevere Ausrede mit dem, hey, ich muss jetzt tatsächlich als Obdachloser zurechtkommen, das zu verkleiden in ein Ich kann als Obdachloser zurechtkommen. Also, dass ich das mit einer gewissen positiven Überzeugung versuche anzugehen oder halt ja, am nächsten Tag aufstehe und egal wie tief die Scheiße steht, den Kopf nicht hängen lasse, ist wahrscheinlich auch noch ein Selbstschutz. Und natürlich mit mehr Möglichkeiten, wenn man mehr Background hat. Und ich hatte einen sehr anständigen, wenn auch nicht gesunden Background. Ja.
Der Background ist nicht nur alleine das Sparbuch auf der Bank, die diversen Sicherheiten, es ist noch viel mehr. Es ist die komplexe eigene Geschichte, auch die ganze Sozialisation, die Erfahrungen, die Freunde und der eigene Ballast, die Familie.
Es ist tatsächlich einfach ein viel, sich von der Autorität der eigenen Mutter und der Erziehung frei zu machen. Sie wollte mich einfach mit dem Geld erpressen, es entweder so zu machen, wie sie es will, oder es halt nicht mit ihr zu machen. Und nee, ich fand mich mit 34 dann alt genug zu beschließen, dass ich es nicht mit ihr machen tue. Sie war auch die Erste, die am nächsten Tag die Polizei angerufen hat, um eine Vermisstenanzeige zu schreiben, obwohl sie mich am Tag davor rausgejagt hat. Ich hatte auch ein sehr interessantes Gespräch mit dem Polizisten, der meinte, was ich jetzt mache. Und ich gemeint habe, ich betrink mich jetzt im Wald, was macht man? Und er nur gelacht hat, weil ja, was will man machen, außer es mit Sarkasmus nehmen? Ich habe mich einfach nicht nochmal dieser Autorität unterwerfen lassen, auch wenn es hier meine Verbraucherinsolvenz bedeutet hat und es viel leichter gewesen wäre, mit dem Geld meiner Eltern das zu machen.
Ist diese Privatinsolvenz, die über dir schwebt, ist die vielleicht auch sogar hilfreich? Weil man sich quasi zwangsentkoppelt sieht von den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Normumständen?
Ich habe mich darüber beschwert, dass die Wohlverhaltensphase von 7 Jahre auf 3 Jahre gekürzt worden ist, weil ich muss ja auch genug Zeit haben, die Bälle auf den Boden zu werfen, bevor ich Jongleur bin. Und ja, auf jeden Fall ist es auch eine gewünschte Option. Ich saß damals bei der Schuldnerberatung und es geht dann um Zielfassungen. Und ich habe dann ganz klar formuliert, dass ich die Zeit möchte, in denen ich nicht finanziell verpflichtet bin, irgendein Einkommen zu generieren. Ob ich das jetzt so formulieren dürfte, würde der Schuldenberater noch vielleicht widersprechen. Aber einfach, dass ich diese Lebenszeit mir erkaufen wollte. Dass das Wichtige war, warum ich mitgemacht habe.
Wenn die mal durch ist, die Phase,
Ja, im Notfall muss ich mit meinen Händen und Füßen halt Geld verdienen gehen. Da gibt es genug Optionen. Also erst, ach, wird sich dann zeigen, vielleicht bin ich ja auch schon gut genug. Wer weiß, ich kann es gar nicht richtig beeinflussen, weil es sowas von übermorgen für mich ist. Also ich habe mit mir schon Probleme, für morgen meinen Plan klar zu haben. Deswegen finde ich es sinnvoll, mich auf heute zu konzentrieren. Und dieses, was für ein Job es nachher wirklich wird, ist sowas von übermorgen für mich. Nee, eigentlich will ich Jongleur sein. Also übermorgen soll ich so toll mit Dingen rumwerfen, dass Leute freiwillig kommen und mir so viel Geld geben, dass ich damit leben kann. Das passiert natürlich nicht, aber das ist mein Träumen von übermorgen. Nee, am liebsten mache ich es natürlich für das weinende Kind. Aber das ist ganz schwierig, von diesem weinenden Kind auf dem Arm der Mutter irgendwie finanziell einen Gewinn rauszuschöpfen. Aber da ist die Wertschöpfung am größten. Da kann man am meisten verdienen, sozusagen, auch für sich selber. Jonglieren ist ja eigentlich die Objektmanipulage. Und am ehesten kann man die halt darstellen, wenn man den Bühnenraum nutzt. Am ehesten so, dass es ein Tanzen wird, wenn ich eine Ästhetik in die Bälle reinbekomme. Also ich denke da nicht drüber nach, ob das jetzt ein schönes 3-3-1 war, sondern ich denke mir halt, ja, das war genau so, wie der das gesungen hat. Muss nicht perfekt ein Drittel der Zeit brauchen, um bei einer Kaskade irgendwie ein zauberhaftes Element zu kreieren. Ja, so kann man einfach als jemand, der nicht perfekt wirft, auch schon ästhetisch werfen. Einfach weil ja auch die nicht sauberen Formen eigentlich ja viel interessanter sind, viel ausdrucksstärker. Man ist ja oft ganz wenig geradlinig und staccato-mäßig im Takt oder ähnliches.
Die Jonglage als Metapher für einen Lebensentwurf. Vielleicht nicht technisch perfekt, aber ästhetisch soll es sein. Oder weitergedacht, das Balancieren des eigenen Lebens nicht allein auf hundertprozentige Effizienz ausgerichtet, sondern als eine Frage der Haltung, vielleicht sogar der Suffizienz, dass ein Ergebnis als ausreichend erachtet werden kann, ohne das Maximum erreichen zu müssen und lieber eine gute Figur abgeben, das Haupt aufrecht tragen, statt zu buckeln.
Das Lustige ist, dass ich für diese Tochter das Jonglieren gelernt habe. Also es war dieses Kind, das in den Ferien im Kinderzirkus die Jongliereinheit irgendwie gezogen hatte, die zwei Wochen nach dieser Freizeit dann Geburtstag hat und Bälle zum Geburtstagsgeschenk kriegt und ich die ersten drei Nächte heimlich ihre Bälle nehme, heimlich versucht, die Dinger hin und her zu werfen, einfach nur, um das eigene Kind zu faszinieren oder zu verzaubern. Eigentlich wollte ich sie halt nur motivieren, dass sie sieht, es bringt was, wenn man es macht.
Das ist ja schon ein bisschen krass, wenn man ein Kind hat, dann so aussteigen zu wollen oder zu müssen.
Ihr war auch klar, dass unsere Beziehung jetzt beendet ist, wo ich gesagt habe, ich habe es Charlotte gesagt. Also wo das war so das eindeutige Zeichen auch ihr gegenüber, das hat sie dann verstanden, dass wenn ich das Kind informiert habe, dass es kein Zurück mehr gibt. So. Ja. Ich hatte nachher die ernsthaftere Beziehung zur Tochter wie zur Frau.
Du bist danach, sagtest du, 5 Monate in den Wald gegangen.
Naja, ich bin als erstes bei der Mutter aufgekreuzt, bin dann bei der Partnerin von, weil es auch eine beste Freundin ist, vorbeigeschlichen, habe mich dann in die Innenstadt verzogen und habe dort Harrys Bude kennengelernt. Und dort mich dann mit Schwester Margret Frühstück und mit Harrys Bude ziemlich an dem Ort verbunkert, bis ich da eine Institution wurde.
Okay, hier ein paar Informationen zu diesen Einrichtungen und Personen in Stuttgart. Schwester Margret ist eine Ordensschwester, die die Franziskusstube betrieb und dort Obdachlosen, Alkis und anderen Ausgestoßenen eine Art Café und Anlaufpunkt bot. Harrys Bude befindet sich um die Ecke und ist ein Container, aus dem heraus Foodsharing-Lebensmittel verteilt werden. Der Namensgeber Harry Pfau war selber viele Jahre obdachlos und Max ist hier mittlerweile ein wichtiger Mitarbeiter geworden. Das alles passiert rund um die Paulinbrücke bei St. Maria in der Tübinger Straße, fast schon in der Innenstadt Stuttgarts. Dort, wo sich neben allen möglichen Konsumtempeln ein paar Nischen für die Ränder der Gesellschaft erhalten haben. Hier ist Max tagsüber. Aber wer keine Unterkunft hat, dem bleibt hier nachts nur die Straße.
Ich habe sehr gemütlich unterhalb vom Waldfriedhofsparkplatz geschlafen. Ich konnte dadurch einfach das Klo auf dem Waldfriedhof nutzen, was einfach 24/7 offen war. Bin abends mit der letzten Seilbahn, mit der Standseilbahn nach Hause gezuckelt, weil ich wusste, dass kein Kontrolleur drin ist. Und hatte dann tatsächlich meine Hängematte in einer Wasserdrainage, also in der Brücke, die für eine Wasserdrainage in den Hang mal gemauert wurde. Dort habe ich dann meine Hängematte aufgestellt, weil es bedeutete, dass ich an der Stelle ziemlich geradlinig oder halt eben hatte. Gleichzeitig war es so ein steiler Hang, dass man mich von unten zwar gesehen hat, aber nicht hochgeklettert ist, weil man musste einfach hinklettern. Und ja, da lag ich ganz gut. Ja, war Winter, was geschickt ist, weil es sehr viel weniger Insekten, Mücken und Viecher hat, die also für mich auch sehr störend sind. Es war so ein Erlebnis von, ja, also ich hatte das Gefühl, die Vögel pfeifen mir zurück, wenn ich abends heimkomme, und ich kann auch den Vögeln pfeifen. Ich bin morgens aufgewacht und die Maus hat sich bei mir beschwert. Also es ist vielleicht alles nur gefühlt, aber solche Erfahrungen habe ich da gemacht. Ich bin morgens aufgewacht bei -7 Grad und der komplette Wald war gefroren und alles hat geglitzert. Und so ein Facepalm-Moment, wo du denkst, hey, deswegen machen wir LEDs an, um das nachzuahmen. Oh Gott, sind wir doof. Weil es einfach ja so was anderes ist, wenn wirklich die Welt eingefroren ist und deshalb glitzert, wie ein LED-Licht, wenn es dunkel ist. Und auch wie warm es in dem Moment im Schlafsack ist. Ist eine schöne Erfahrung.
Alles sehr idyllisch, scheinbar. In der nächsten Folge schildert Max, wie er von der Straße zu den verschiedenen Hilfsangeboten gelangt. Der Franziskusstube, Paule Club, Harrys Bude. Hier wird er das eine Mal als Terrorist beschimpft, erliegt er das andere Mal dem Charme der 80-jährigen Ordensschwester und von Marvin wird ihm das Essen verwehrt, da er kein Junkie ist. Aber wesentlicher Kern ganz vieler Interaktionen, besonders hier, auf und an der Straße, ist das Essen. Denn Essen kann glücklich machen. Kommende Woche im Archiv der Straße, dann Episode 2 mit dem Titel Essen ist Liebe. Herzlichen Dank für die Unterstützung an das Kulturamt der Stadt Stuttgart, der Bürgerstiftung Stuttgart und vor allem für die Kooperation der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Das Archiv der Straße, realisiert von Uwe Kassel 2026.